Post-Implementation Review zum IFS 3 gerade in Diskussion ist. Der Post-Implementation Review wird in zwei Phasen durchgeführt, wobei die erste Phase im Juli 2013 begonnen hat und aus verschiedenen Konsultationen mit diversen Constituents bestanden hat. Auf der Basis wurden dann schwierige oder umstrittene Sachverhalte identifiziert, die halt über den RFI dann als Abschluss dieser ersten Frage zur Kommentierung gestellt werden sollen. Die Veröffentlichung des RFIs ist für Januar oder Februar 2014 vorgesehen und der Entwurf, der Ihnen in der zweiten Unterlage vorliegt, war Gegenstand der November-Sitzung des IASB. Dabei kam zum Ausdruck, dass das IASB mit dem Umfang grundsätzlich zufrieden ist, jedoch einige Präzisierungen angestrebt hat. Und deswegen gibt es auch für die anstehende Dezember-Sitzung bereits eine neue Unterlage, in der es kleine Änderungen gibt, über die ich Sie dann im Weiteren noch kurz informieren würde. Grundsätzlich ist dann nach Abschluss der ersten Phase dann halt die Auswertung der eingegangenen schriftlichen Kommentierungen geplant und auch weiterhin noch durchzuführende Outreach-Events werden dann ausgewertet. Der Anlass bzw. Ziel der heutigen Sitzung ist, dass das Thema auch in der ASAF-Sitzung von dieser Woche auf der Agenda steht und dass somit Frau Knorr noch die Möglichkeit hätte, ihre Anmerkungen oder Änderungswünsche ans IASB weiterzutragen.
Ja, da habe ich doch zwei. Nein, also ein Thema, was ich vermisst habe jetzt, was aber in einigen Industrien oder generell insbesondere immer zu Diskussionen führt und wo man auch bei den Investoren manchmal noch, wie soll ich sagen, Erklärungsbedarf hat, warum das überhaupt so eine komische Wirkung entfaltet. Das sind Contingent Considerations. Insbesondere dann, wenn es sich wirklich konkret auf einen spezifischen Vermögenswert bezieht. Es gibt die Diskussion und es gibt auch in der Basis for Conclusions in IFRS 3 eine Passage, wo es eben heißt, naja, also solche Earn-Out-Vereinbarungen, die sind in der Regel, basieren die auf einem Bündel von Vermögenswerten, deshalb kann das nicht einem spezifischen allokiert werden und deshalb ist diese ganze Art der in Anführungszeichen Folgebewertung, also Verbindlichkeit, ergebniswirksame Folgebilanzierung der Verbindlichkeit durch die G&V gerechtfertigt. Es wird aber nicht diskutiert, wie das denn ist, wenn ich nun wirklich eine Einzelwirkung habe und ob man diesbezüglich auch in Bezug auf eine transparente und objektivierbare Darstellung nicht gut daran täte, dies nochmal zu überdenken. Ich sage das mal relativ wertfrei, aber Investoren sind trotz alledem immer wieder überrascht, dass man sagen muss, naja, wir mussten da 200 Millionen mehr zahlen, genau gemünzt auf ein spezifisches Patent oder ein spezifisches Produkt, ja, und verstehen dann nicht, warum man diese Zahlung eben nicht kapitalisieren kann. Der zweite Aspekt, und da geht es mehr darum, ich meine, es wird viel darüber diskutiert, jetzt hier Kaufpreisallokation, immaterielle Werte, was kann ich denn identifizieren, ist die Identifizierbarkeit gegebenenfalls so schwer, Kundenbeziehungen und so weiter. Worauf nicht eingegangen wird, vielleicht ist das ja immer ein Thema dessen, aber eigentlich ist es noch in einem separaten Paragraph geregelt bei IFRS 3, sind Pre-Existing Relationships und die Behandlung der Pre-Existing Relationships, also die ja wie ein Settlement behandelt werden bei Unternehmenserwerb. Und wie treffgenau, sicher oder welche Erfahrungen man damit gemacht hat in der Anwendung von IFRS 3, weil das auch ein Themenkomplex sein kann, der insbesondere was die Bewertung anbelangt sehr judgmental ist, darüber hinaus aber vom ursprünglichen Sinne her ja im Prinzip erstmal so als Anti-Abuse-Regel vorgesehen war, so nach dem Motto, ich habe einen nachteiligen Vertrag oder ich habe einen Rechtsstreit mit einem anderen Unternehmen, das ärgert mich jetzt so sehr, da kaufe ich doch das ganze Unternehmen. So, und dann glätte ich das Ganze so ein bisschen und das fällt also überhaupt nicht auf. Da ist es so, dass das eben zu negativen Wirkungen führt, das Settlement dieses Vertrages. Okay. Es gibt aber auch andere Verträge, insbesondere im Zusammenhang mit Lizenzverträgen, wo genau das Umgekehrte passieren kann. Und wenn das eben Dinge sind, die auch in der Bewertung sehr, sagen wir mal, breit sein könnten, dann kommt man plötzlich zu eventuell zu sehr hohen Ergebnissen, die sich aber auch nicht durch weitere Marktbeobachtungen objektivieren lassen. Und das ist also auch ein schwieriger Bereich, wie man damit umgehen soll. Es gibt einen Fall, der ist auch bei der SEC gewesen. Die SEC hat nur gesagt, na, IFRS 3 ist eben so. Das habt ihr richtig gemacht. Das sind 200 Millionen plus Pre-Existing Relationship bei GSK. Insofern ist der Fall auch öffentlich. Aber das ist zumindest ein Punkt, der meines Erachtens, also diese beiden Punkte in die Diskussion noch mit reingehören. Jetzt nicht auf der Liste stehen.
Ich würde das gerne zum Anlass nehmen, die Frage zu hinterlegen. Es gibt ja unterschiedliche Papiere seit September. Im September war das ein IFRIC-Papier, wo alle möglichen Themen ausgelistet wurden. Und das, was im Moment mit den Fragen verbunden ist, ist ja relativ kondensiert, abstrahiert. Kommen da nach Ihrer Vorstellung sinnvolle Antworten raus? Oder aber, ich meine, die Fragen sind sowieso etwas rhapsodisch, in dem Sinne von, ist es richtig so oder soll es mehr oder weniger sein? Und wenn man sich jetzt eben vorstellt, auch sind die Fragen meines Erachtens sehr häufig an die User relativ ausschließlich gerichtet. Ist das wirklich das, was wir uns unter einem Post-Implementation Review vorgestellt haben? Oder ist das nicht wieder nur eine Scheibe, wo auch letzten Endes mangels präziserer Fragen und oder auch präziserer Beispiele dafür, wo man eigentlich nachsucht, hinterher etwas bei rumkommt, wo jegliche Zusammenfassung nicht gerade ein Blankoscheck ist, es entweder so zu lassen oder zu ändern, aber halten wir das wirklich für zielführend, was die hier machen? Ich habe da Zweifel.
Also ich hatte schon ein bisschen den Eindruck, dass die sich bemüht haben, das zu unterscheiden und sagen, die erste Frage ist an die User und die zweite an die Ersteller und Enforcer. Also das habe ich da so ein bisschen rauslesen können.
Also anzumerken ist, dass in der neueren Version an einigen Stellen tatsächlich eine gewisse Änderung in der Formulierung aufgetreten ist, sodass nicht nur User und Preparer angesprochen werden, sondern eben auch Enforcer und Auditor. Und da hat man schon versucht, dran zu drehen. Gleichwohl ist es natürlich so, dass einige Themen, die man vielleicht aufbringen könnte oder die hier hinten halt auch in der Auflistung der Themen, die nicht explizit genannt werden, eigentlich nach Ansicht des IASB-Staffs in der Frage 17 ist es, glaube ich, also den Other Matters versteckt sind. Und ob diese Themen wirklich dann an der Stelle genannt werden würden, Contingent Consideration ist halt ein Beispiel, was zwar erörtert wurde, was es dann aber nicht in den RFI geschafft hat, wo halt auch auf Basis der Erörterung nicht klar ist, warum es es denn nicht in die Fragenliste geschafft hat. Deswegen da wäre ich auch skeptisch, dass das dann wirklich bei Other Matters genannt werden würde.
Es ist für mich so ein bisschen die Frage, was will man denn eigentlich? Will man eine Bestätigung oder Nichtbestätigung der groben Züge haben? Oder will man auch, wo ich eigentlich von ausgegangen wäre, meine Intuition kann selbstverständlich falsch sein, gezielte Hinweise darauf haben, die man auch vielleicht über Anfragen ins IFRIC oder sonst wie vielleicht schon bekommen hat. Aber man macht das Ganze ja eigentlich aus irgendeinem Grund. Wenn man jetzt aber konkrete Hinweise auf Verbesserungsbedarf oder sowas haben will, kommt der auf die Art und Weise an die Oberfläche?
Also ich habe mich auch ein bisschen gewundert über die Breite der Frage, die wir stellen. Also anfangs wurde immer gesagt, wir wollen eigentlich nur die Sachen, das kann man jetzt gut oder schlecht finden, aber nur die Sachen, die schon bei der Einführung des Standards kritisch diskutiert wurden, bringen. Und eigentlich, wenn man das hier mal durchblättert, ist ja nahezu alles drin. Die zwei, die noch fehlten, hast du gerade genannt. Da könnte man insgesamt die Frage stellen, was gefällt euch an dem Standard und was nicht. So kann man die Frage natürlich auch stellen. Ist natürlich schon das Bedenken da, dass man sagt, wenn er so allgemein gestellt wird, dann kriegt er sehr wahrscheinlich auch allgemeine Fragen. Ich bin mir da nicht so ganz sicher, weil ich glaube, anfangs hatten wir ja auch eher so ein bisschen das Problem damit, dass man den Post-Implementation-Review vielleicht zu eng fasst. das Board kommt und sagt, komm, also wir wollen uns nicht über den ganzen Standard unterhalten, hier sind jetzt die fünf Dinge, die sind da bei der Implementierung schon kontrovers diskutiert worden, nur die. Und das ist jetzt nicht so. Also ich finde das schon interessant und auch positiv, dass sie relativ weit hier die Fragen öffnen. Und ich hoffe, und das liegt dann aber an den Constituents, dass sie eben halt die Möglichkeit, an uns die Möglichkeit nutzen, das dann auch relativ konkret zu fassen. Also ich glaube, es gibt ja eine, die andere Möglichkeit wäre, wenn sie konkretere Fragen stellen, dass es dann weniger werden, weil es wird am Ende kein Papier sein, in dem 50 Fragen vorstehen.
Es sei denn, also
ich finde es von daher jetzt nicht schlecht.
Es sei denn, man geht noch einen etwas anderen Weg, der ja auch letzten Endes angedacht ist, den Fragenkatalog, mehr oder minder, wie er auch immer jetzt aussieht, so zu lassen, aber vielleicht nochmal diese spezifischeren Dinge, die in den IFRIC-Papieren drin waren, ja anzuhängen, um einfach zu sagen, da sind wir überall schon mal dran vorbeigekommen. Dann kann das jeder aufgreifen, denn man muss ja auch davon ausgehen, dass nicht jeder Stellungnehmer wirklich so im Stoff ist oder pausenlos alles so hautnah mit beteiligt. Aber man gibt den Leuten wenigstens eine Chance zu sagen, ich habe die Zeit und Lust und ich gucke es mir mal an und ach, da fällt mir noch was zu ein. Denn zu diesen allgemeinen Fragen, wenn ich da nachher, wie gesagt, nur so allgemeine Antworten kriege, dann kann ich hinterher alles und jedes begründen.
Also ich habe es so verstanden aus der Diskussion, dass der Stab nochmal eingebremst werden soll, um zwar praktisch genau das zu verhindern, was du gerade angesprochen hast, Guido, dass everything up for grabs ist. Also der Eindruck soll auf keinen Fall vermittelt werden. Ja, man will nicht.
Das hat uns noch nie gehindert.
Nö, das glaube würde auch die Constituents nicht daran hindern. Das hoffe ich zumindest mal. Aber man hat halt gesagt, also man hat viele Entscheidungen damals gefällt, man hat diskutiert, man hat abgewogen, man will das jetzt nicht alles in Frage stellen, sondern man will Hinweise haben, wo es in irgendeiner Form klemmt. Und die Schwierigkeit, die in der Board-Sitzung dann auch tatsächlich diskutiert wurde, war, wie komme ich an die Informationen von denjenigen, die jetzt tatsächlich schon den neuen Standard angewendet haben, denn ich meine, so fürchterlich viele Unternehmenstransaktionen seit dem Inkraftsetzen wird es vielleicht gar nicht gegeben haben, sodass man befürchtet, dass viele jetzt mehr oder minder theoretisch antworten und sagen, ich habe eigentlich das noch nie leiden können und eigentlich möchte ich wieder zur Regelabschreibung des Goodwills zurückkommen oder ich möchte dies oder ich möchte jenes haben, aber ohne jetzt in irgendeiner Form begründbar anlanden zu können, ja, ich habe Schwierigkeiten mit meinen Analysten gehabt oder ich habe Schwierigkeiten bei der Wertfindung gehabt, also die ganz konkreten Probleme praktisch zu benennen.
Also ganz kurze Ergänzung zum Thema Transaktion oder zur Häufigkeit. Es gibt Studien, die sich halt über das M&A-Geschäft an der Stelle relativ dezidiert äußern und die Konsequenz, die man daraus ableiten kann, ist, dass während der Finanzkrise tatsächlich die Transaktionen nachgelassen haben, dass es trotzdem mittlerweile wieder auf einem Niveau angekommen ist, wie es vor der Krise war. Sodass halt, wie soll man sagen, die Spitzen sind rausgenommen, aber es ist trotzdem, glaube ich, von den Transaktionen, von der Häufigkeit und auch vom Volumen eine durchaus belastbare Grundlage, über die man an der Stelle sprechen würde.
Ich kann jetzt hier auch nur aus persönlichen Gesprächen basierend Pharmaindustrie mit Staff heraus erzählen, wo wir wirklich konkret auch gesagt haben, in Bezug auf die Sachverhalte, die stattgefunden haben, wo wir die Probleme sehen. Das heißt, wir haben schon sehr detailliert und beispielhaft die Sachen dargestellt. Insofern wundert es mich, dass diese beiden Punkte eben hier Contingent Consideration und Pre-Existing Relationships rausgefallen sind, weil das eben auch Aspekte war, die wir besonders gelabelt haben. Mag natürlich sein, dass alle anderen Industrien keine Contingent Considerations haben oder so. Das, wie gesagt, mich wundert das. Es ist allenfalls dazu, dass man sagt, naja, ich reduziere das auf zwei, drei generelle Fragestellungen, also Impairment only oder nicht bei Business Combination, aber so sehr in die Tiefe, wie zum Beispiel ist jede Anhangangabe wirklich so gerechtfertigt, will ich gar nicht gehen. Also das ist die generelle Frage für mich, ein Zuschnitt, wie weit mache ich das Tor auf, um die Sachgerechtheit der Anforderungen in IFRS 3 zu diskutieren.
Ja, die ESMA hat ja auch eine Arbeitsgruppe jetzt ins Leben gerufen, um sozusagen konkrete, praktische Umsetzungsprobleme von IFRS 3 zu identifizieren. Weil, wie schon gesagt, ich hätte auch so dieses Thema, dass eigentlich ist eher so viele Überbaufragen sind, die, wo man sich fragt, ja, warum stellt man die Frage jetzt? Und dann sozusagen, was sind die konkreten Challenges? Das kommt dann irgendwie, wenn du sie nicht selber bringst, wir bringen dich auf jeden Fall nicht drauf. Oder das ist irgendwie so ein bisschen unbefriedigend. Die Berufsstelle hat jetzt in diese Arbeitsgruppe gerade zwei Themen einfließen lassen. Also sie haben gerade erst angefangen. Ein Thema war, was 112 hier fallen würde bei den NCIs. Wir haben also das Thema beobachtet, wenn Zwischenholdings an der Minderheiten beteiligt sind, wenn die in eine Business Combination eintreten. Also zum Beispiel, also sie haben eine Zwischenholding, die hat Minderheiten und die erwirbt vollständig ein Tochterunternehmen. Was ist eigentlich dieses Wahlrecht, sozusagen die NCIs, den Goodwill aufzudecken, gilt das dann auch? Weil die Minderheiten sind ja zu 100% an der Transaktion beteiligt, kann das gelten. Da gibt es dann explizit sozusagen zwei Kommentare Ihrer, Herr Barco, und der von PwC, die sagen, wird zwar nicht explizit angesprochen, aber ist logisch, die Minderheiten nehmen an der Transaktion teil, also wird der Goodwill entsprechend mit aufgedeckt. Die deutsche Kommentierung, also zum Beispiel also im Lüdenbach steht es noch drin und Herr Kütting und so vertritt das auch und Kütting wird und so, die sagen, nö, das muss, dieser Ausnahmetatbestand muss ja auch gelten, was dazu führt, dass man einen anteiligen Goodwill der Minderheiten dann mit dem Minderheitenanteil verrechnen würde, was uns ein bisschen grotesk vorkommt. Also wenn der Konzern wächst, sozusagen wird der Minderheitenanteil kleiner. Sehr komisch, obwohl man an der Transaktion beteiligt ist. Auf jeden Fall haben wir da eine Diskussion, ob das hinreichend klar ist. Also unserer Meinung nach ist es in der Basis of Conclusion steht was drin von 100% Erwerben, dass sich nur das Thema stellt, wenn man kein 100% Erwerb hat. Jetzt kommt halt wieder die Diskussion, ja, ist es denn 100% Erwerb, wenn Minderheiten miterwerben? Also aus Konzernsicht kann das ja irgendwie nicht anders sein. Aber das ist aus unserer Sicht offensichtlich jetzt gerade wegen der deutschen Kommentierungslandschaft ein bisschen schwierig, scheint sehr deutsch gedacht zu sein. Dann haben wir noch ein anderes Thema, was wir immer wieder sehen, was praktisch so ein Zwischending ist zwischen IFRS 3 und IAS 38 insbesondere, das ist das Thema, inwieweit also für die Bewertung der Intangibles insbesondere unterstelle ich ja gewisse, habe ich gewisse Assumptions, zum Beispiel die Churn Rate, inwieweit bindet mich das dann bei der Abschreibung nach IAS 38? Also weil wir halt das, also eigentlich immer das Thema sehen, das ist fast schon eigentlich eher die Regel als die Ausnahme. Nach IFRS 3 bei der Zugangsbewertung im Rahmen der PPA wird eine Churn Rate unterstellt, die relativ stark ist, also dass man wirklich wirtschaftlich relativ schnell zum sozusagen quasi dann zu einer sehr beschränkten Ansatz der Intangibles kommt, weil man sagt, die verflüchtigen sich sehr stark. Und mit einer starken Churnrate, mit der Churnrate führt es ja theoretisch sogar dazu, dass die Nutzungsdauer ja unendlich ist, weil das fallend ist. Und dann wird aber wirtschaftliches praktisch nach 5 Jahren oder so dann abgeschnitten. Und dann, wenn es dann zur Folgebewertung kommt, wird dann über 20 Jahre das Intangible abgeschrieben. Und dann hat man ja quasi sozusagen sich in Widerspruch gesetzt zu seinen Annahmen, die man in der PPA getroffen hat. Und inwieweit binden die Annahmen der PPA dann für IAS 38? Also das sind auch schon Themen, die uns konkret interessieren.
Also das Thema ist mir jetzt nicht so, aber ich würde mal sagen, es kann natürlich zu Unterschieden kommen, weil bei der Kaufpreisallokation schaue ich nicht auf mein individuelles Geschäft. Da wird ja so ganz allgemein Fair Value von wem auch immer, da werden ja Sachen angesetzt, die ich einen Tag danach schließe. Und bei der Abschreibung muss ich natürlich schon meine individuellen Sachen ansehen. Und wenn ich da eine unterschiedliche Churn Rate habe, in Ihrem Beispiel im Vergleich zum normalen Markt, dann kann es zu so Unterschieden kommen.
Ja, aber Sie sind Automobilzulieferer und oder uns ein Automobilzulieferer wird erworben. Dann zu sagen, okay, also für den Großkunden, den ich da habe, würde jeder Automobilzusteller einen völlig unterschiedlichen Wert ansetzen. Zu dem, was dann mein individueller Verbrauch ist, ist ein bisschen schwierig. Also es ist auch nicht so, dass wir da wahnsinnig überzeugende Gründe bekommen, dass die Marktsicht jetzt eine ganz andere ist als meine individuelle Sicht. Also, sondern es ist einfach so, ja, eher so, ja, was hat IFRS 3 mit IAS 38 zu tun? Also wo ist da Consistency erforderlich? Und da würde man sagen, ja, ganz allgemein.
Ja, aber theoretisch kann da schon ein Unterschied bestehen. Ja? Das muss nicht gleich sein.
Genau. Aber wenn sozusagen ein wesentlicher, zu wesentlichen Komplikationen kommt, sage ich mal, zu wesentlichen Abweichungen, würde man natürlich gerne wissen, woran das liegen soll. Und das ist gerade bei wichtigen Kundenbeziehungen ist es ja häufig so, dass eigentlich der Markt natürlich die gleiche Betrachtung hat wie der Erwerber.